So, Martin, bist du denn noch müde von gestern? Ich meine, um 0.14 Uhr oder 15 war die Mitgliederversammlung beendet und du warst mit dabei.
Ja, das hat sich tatsächlich ganz schön gezogen, aber ich musste oder durfte ein bisschen früher gehen, weil wir noch die Highlights vom Stuttgart-Spiel geschnitten haben.
Highlights vom Stuttgart-Spiel. Mancher mag jetzt vielleicht mit den Augen rollen.
Vielleicht, vielleicht.
Wollen wir über dieses Spiel lange reden? Ja, wir werden auch über dieses Spiel reden. Und ja, wie ihr das gewohnt seid, wenn Champions League ist, vor allen Dingen dann noch dazu an einem Dienstag, werden wir natürlich auch vorausschauen auf das Spiel gegen Villarreal und auf alle weiteren Spiele mit BVB-Beteiligung. So seid ihr das hier gewohnt bei unserem Rückblick. Und wir starten direkt rein. Mein Name ist Christoph Böker.
Mein Name ist Martin Ammeling.
Und los geht's.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Sehr schön, dann nochmal willkommen aus der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund an der B1. Und ich würde sagen, wir ganz humorlos gehen mal rein mit den Schlagzeilen zum 3:3 der Profis gegen Stuttgart. Martin, fang ruhig mal an.
Ja, der Kicker schreibt, packendes Topspiel endet Remis.
Und die Sportschau titelt, VfB bejubelt späten Punkt in Dortmund.
Und die Süddeutsche schreibt, UNDAF schockt den BVB.
Ja, also mich hat er tatsächlich geschockt. Ja, also ich habe das zu Hause geguckt in einer ganz netten Runde. Und bin nämlich nach dem 3:2 was wegtragen im Bad. Und dann höre ich so die Aufschreie und das Fluchen aus dem Wohnzimmer. Und denke, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir sind doch so gut wie durch.
Der Adi Jemi hat doch
was war das, 89. Minute getroffen. Da passiert doch jetzt nichts mehr, oder? Und dann kommst du zurück und siehst nur, es steht 3:3. Na toll. Martin, du warst ja beim Spiel dabei, hast nachher auch die Stimmen eingeholt für BVB TV. Wo hast du das 3:2 und das 3:3 erlebt? Warst du da noch auf der Pressetribüne, auf dem Weg in die Mixzone? Schon unten, wie war das bei dir?
Also ich hatte Spieltagsdienst, hast du schon gesagt, war also noch auf der Pressetribüne, hab mir das natürlich angeschaut und bei dem 3:2 ist das Stadion wirklich explodiert, das habe ich lange nicht mehr so gesehen. Es war ja auch ein Heimspiel nach einem Monat, also tatsächlich waren die Fans, glaube ich, auch hungrig, um wieder ins Stadion zu gehen. Also es war wirklich schon der Wahnsinn, weil als Karim Adeyemi den reinschießt, war auch eine riesige Befreiung, vor allem weil Guirassy vorher schon ein Abseitstor gemacht hat. Und Karim Adeyemi hatte noch eine Riesenmöglichkeit, die konnte er nicht nutzen. Also es war spitze.
Also ich würde auch sagen, die Geschichte des Spiels war doch eigentlich geschrieben. Ausgerechnet Adeyemi, so viel in den Schlagzeilen. Und dann kommt er rein, finde ich, macht irgendwie ab der ersten Sekunde richtig Alarm. Und dann kriegen wir noch das 3:3. Also zur Pause, sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich ein ganz, ganz anderes Spiel erwartet, weil brauchen wir nicht drüber reden, die erste Halbzeit, ja, wenn man es positiv nennt, sehr effektiver BVB, da ist er wieder, ne, aus wenig viel gemacht, du führst 2:0, hätte ich jetzt nach einer halben Stunde jetzt nicht gedacht und dann dachte ich so zur Pause, Mensch, das klappt, das wird auf jeden Fall ein Heimsieg, jetzt brauchen sie im Grunde genommen nur, ja, so weiterspielen, aber gefühlt so 2 Minuten schon nach dem Wiederanpfiff, denkst du so, ey, das läuft nicht gut.
Ja, vor allem in der ersten Halbzeit. Die ersten Minuten hat uns Stuttgart ja nur hinten reingedrängt. Also dachte man schon, oh, was wird das heute? Und dann kam der Elfer und ich habe ihn mir in mehreren Wiederholungen angeschaut und ich finde, den kann man durchaus geben. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Mit die Fußberührung ist es nicht. Es ist gar nicht oben.
Er knickt halt auch weg. Also da kann sich auch eine Verletzung daraus entwickeln. Deswegen kann man ihn durchaus geben. Und Emre dann wie immer sicher, also wie er das immer macht, mit den Nerven zu behalten, richtig stark.
Ja, 10 von 10 habe ich gelesen.
Ja, und dann war es plötzlich ein anderes Spiel. Also wir haben mutig nach vorne gespielt, relativ schnell das 2:0 nachgelegt. Und dass der VfB dann natürlich in der Halbzeit versucht oder nach der Halbzeit versucht, schnell den Anschluss zu schaffen, ist ja auch klar. Aber so schnell kam dann doch etwas unerwartet. Und dann läuft halt auch viel gegen uns. Ne? Seru macht dann dieses Tor, ist ein Abseits. Und dann kriegt man wieder UNDAF nicht in den Griff und schon steht es dann 2:2.
Ja gut, der erwischt einen absoluten Sahnetag. Man muss aber natürlich auch schon sagen, dass im Vorfeld der Tore, ich denke, das wird nachher in der Mixzone oder insgesamt einfach im Stadion, auch im Pressebereich ein Thema gewesen sein, da verteidigen sie es einfach auch zu lasch. Ne? Also ich fand gerade in der ersten Halbzeit, wir haben bei uns in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen geschrieben, was ich extrem stark fand, wie viel Anteil unsere Verteidiger an den Vorstößen hatten. Jetzt nicht nur an den Toren, weil ich meine, Schlotti hatte sich ja auch nochmal bei einer Großchance vorne in der ersten Halbzeit mit eingeschaltet. Anton ist der Vorlagengeber des Vorlagengebers zum 2:0. Also fand ich ganz stark, wie unsere IVs immer mit nach vorne gegangen sind. Dann aber muss man sagen, haben sie es meiner Meinung nach ein bisschen zu lax in der zweiten Halbzeit gehandhabt, weil du ja sofort gemerkt hast, boah, Stuttgart hat richtig Bock. Also sie hat die richtig heiß gemacht in der Kabine. Die müssen wollen ja, jetzt
die
noch
mussten
mal
kommen, das war ganz klar. Und dann hast du eben auch gemerkt, gerade bei Dennis Undav, der steht dann zwei oder dreimal mit dem Rücken zum Tor und macht das Tor. Ja. Gerade das 3:3. Du siehst noch, ich habe es mir eben nochmal angeschaut, ich glaube, Chris Führig ist das auf der linken Seite, dribbelt sich da durch, wird nicht gestoppt, dann spielt er den Pass zu Undav und dann stehen da, glaube ich, 5 Schwarz-Gelbe um Undav herum. Der kann sich umdrehen und den Ball ins Tor schießen. Darf eigentlich so nicht passieren. Da war eine kurze Unkonzentriertheit dabei. Waldemar Anton hat es auch nach dem Spiel gesagt, er weiß gar nicht, wie dieses 3:3 gefallen ist. Aber natürlich müsste man dann eigentlich vorher nochmal einen Foul spielen, wenn Führig da durchgeht. Haben sie nicht gemacht und kassieren dann dieses bittere 3:3. Und das ist halt noch bitter, weil es eben kurz zuvor in Hamburg ähnlich passiert ist.
Ja, du brauchst jetzt auch, also brauchen wir nicht drüber reden, wir haben jetzt die Chance, glaube ich, und auch endlich mal wieder mit ein paar Heimspielen bis zur Weihnachtspause, bis zur Winterpause nochmal ordentlich Punkte einzusammeln, ja, auch Selbstvertrauen zu sammeln, weil du jetzt wirklich auch ein paar geile Begegnungen vor der Brust hast, wo ich aber schon sagen würde, ne, mit unserem Selbstverständnis und so weiter, müssen wir auch den Anspruch haben, dass wir die gewinnen wollen. Von deren Sicht, das war jetzt so ein erster Kratzer, wo du so denkst, Mann, wir hatten sie doch eigentlich schon. Aber ich möchte auf eine Sache nochmal zurückkommen, über die ich gerade schon mal kurz geredet habe. Wie überrascht warst du, dass Karim Adeyemi dann reinkommt? Also was mich nicht überrascht hat bei Sky, die haben die ganze Zeit, oh, es gibt gar keine Pfiffe, wo ich so denke, wieso sollen die den denn, auspfeifen? Also der kommt rein und scheint diesen Rucksack, wo du denkst, den müsste er ja eigentlich aufhaben, den hat er komplett abgeschüttelt. Und der geht ja sofort, vor allen Dingen nicht nur ins 1 gegen 1, sondern auch ins 1 gegen 2. Der hat ja gefühlt mit der halben Stuttgarter Abwehr aufgenommen. Und was ich interessant fand, er hat sich ja teilweise auch durchsetzen. Du hast es ja gesagt, er hat davor schon eine gute Chance. Also auf Deutsch gesagt, mit richtig dicken Eiern.
Ja, vor allem, du siehst das ja auch bei dem, also kurz vor dem 3:2, will ihn der Stuttgart-Verteidiger noch halten. Also er versucht, sein Trikot zu zerren, hat ihm fast die Hose ausgezogen. Also wir hätten beinahe Karim Adeyemi in Unterhose da gesehen.
War mehr NFL als Bundesliga.
Ja, aber ne? Karim Adeyemi ist einfach so schnell, der hat ihn dann einfach abgeschüttelt, nochmal das Auge dann gehabt für Maxi Bayer, der auch nochmal dann sagt, okay, ich schießt jetzt nicht sofort rein, setzt nochmal Adeyemi in Szene, er macht den eiskalt rein. Du hast es dann aber auch, wo du gerade den Rucksack angesprochen hast, du hast es dann schon gesehen bei seinem Jubel, wie er dann aus sich rausgegangen ist, wie er alles rausgeschrien hat, wie er auf der Bande dann stand, und zu den Fans gejubelt hat. Da ist schon ein bisschen was abgefallen, glaube ich. Aber auch, wenn du, wie du schon sagst, dieser Riesenrucksack auch nicht dabei war.
Wo du sagst, auf der Bande steht, da gibt es ein paar Fotos von, wie er steht und sozusagen aus seinem Rücken fotografiert auf die Fans zu. Und das ist so geil, was für Gesichter man da guckt. Ne? Weil du gesagt hast, ne, da ist das Stadion explodiert. Und das genau das kann man in den Gesichtern der Leute sehen. Ja. Jetzt ist es also explizit keine Kritik an Niko Kovac, weil ich glaube, der wird das vielleicht auch so nicht geahnt haben. Aber wenn man jetzt gesehen hat, was für ein Impact Karim in der kurzen Zeit auf das Spiel hatte, denke ich im Nachhinein, den hätte ich mir schon eine Viertelstunde früher gewünscht.
Vielleicht ja, aber Karim Adeyemi ist natürlich auch jemand, der super Konter fahren kann. Also klar, dass man das dann irgendwann 2:2 steht, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Aber durch seine Schnelligkeit kann der eben auch noch gut ausgetragene Gegenstöße schnell nach vorne bringen, wie wir gesehen haben. Er hatte schon die Gelegenheit, vorher ein Tor zu machen. Dann hat er es geschafft mit dem 3:2. Ja, ich würde dir recht geben, vielleicht ein bisschen zu spät. Aber welchen Impact er haben kann, haben wir ja gesehen.
Ja. Ich habe nachher gesehen bei Instagram Emre Can, this draw feels like a defeat. Also dieses Unentschieden fühlt sich an wie eine Niederlage.
Definitiv.
Ist so ein bisschen so, der Punkt hilft jetzt halt auch. Ich finde, das merkte man halt auch beiden Teams an. Die wollten gar nicht unentschieden spielen. Also mit dem Ergebnis, klar, Stuttgart freut sich, weil sie das Tor in der Nachspielzeit geschossen haben, aber mit dem Ergebnis so happy ist da jetzt keiner, wenn du heute auf die Tabelle guckst.
Wahrscheinlich nicht, wobei Stuttgart, glaube ich, schon sehr happy war. Also in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat auch Sebastian Hoeneß, der Gästetrainer, gesagt, ja, dieses Spiel hat keinen Sieger verdient gehabt. Und das war natürlich für den neutralen Zuschauer ein tolles Spiel, was man dann immer so sagt nach solchen Spielen. Ja. Wobei ich glaube, dass bei diesen 81.365 Zuschauern wenig neutrale Zuschauer dabei waren.
Hier im Raum sehe ich auch keine.
Wenig. Deswegen, klar, es war ein fantastisches Spiel. Und wie man schon immer so floskelhaft sagt, eine Werbung für den Fußball. Aber wie du schon sagst, auf keinen Fall kann da irgendwie einer der beiden Teams wirklich groß mit zufrieden sein, wobei Stuttgart natürlich bei dem Spielverlauf bestimmt glücklicher ist als wir.
Ja, der verfluchte VfB. Also ich kann mich mittlerweile an mehr als genug Spiele gegen den VfB Stuttgart erinnern, die irgendwie doof gelaufen sind. Ja. Naja. Gut, wir haben es anfangs schon gesagt, du warst da unter anderem mit dem Arbeitsauftrag nach dem Spiel Stimmen einzuholen. Sag doch mal, wen hast du vors Mikro bekommen, wen hören wir jetzt?
Also wir hören Waldemar Anton und Felix Metscher, die waren natürlich beide sehr gefrustet, das merkt man auch so ein bisschen vielleicht auch, wie sie dann gesprochen haben, aber sie haben sich zumindest bereit erklärt, ein bisschen was zum Spiel zu sagen und ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Waldi, ein intensives 3:3 gegen VfB Stuttgart, was geht gerade in dir vor?
Ja, das ist natürlich unnötig, wir haben es wieder hergegeben, schon letztes Spiel in Hamburg. 90. Minute machen wir das Tor und dann gehen wir das so einfach her, das darf uns nicht passieren. Das müssen wir langsam abschalten, wir haben jetzt 4 Punkte so verloren. Das ist natürlich bitter. Wenn du das 3:2 so spät schießt, musst du das auch nach Hause bringen. Und das war heute leider nicht der Fall.
Es ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Und wenn wir größere Sachen erreichen wollen, dann müssen wir so Spiel gewinnen.
Nach dem 2:0 hatte man das Gefühl, bei euch ist ein Knoten geplatzt, aber dann kommt das frühe Gegentor in der zweiten Halbzeit. Was da passiert? Was würdest du sagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das müssen wir auch auf jeden Fall nochmal uns anschauen. Und ja, wir kommen nicht gut aus der Halbzeit. Auch die ersten 10 Minuten in der zweiten Halbzeit waren einfach nicht gut. Generell in der zweiten auch nicht mehr die Spielanteile gehabt wie in der ersten. Da haben wir schon zu oft den Ball leicht hergegeben, vielleicht den einen oder anderen Pass wollten wir zu schön spielen. Das war, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und da müssen wir einfach bleiben und klar bleiben in unseren Situationen, im letzten Drittel vor allem, den Ball einfach an den Mann bringen und nicht so einfache Fehler machen. Und das zieht sich gerade so ein bisschen die letzten Wochen durch. Das müssen wir abstellen unbedingt.
Ihr habt aber tatsächlich dann nochmal Moral bewiesen, habt das 3:2 gemacht. Das Stadion ist außer sich gewesen, explodiert. Dann war man ja eigentlich doch fast schon durch, oder?
Ja, absolut. Wie gesagt, 3:92. Minute, das musst du nach Hause bringen. Keine Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das 3:3 passiert ist, was wir da falsch gemacht haben, aber ja, da müssen wir halt, glaube ich, einfach uns ein Bewusstsein faul machen, wenn der durch ein 1:1 durchkommt. Das sind viele Dinge, glaube ich, die wir besser machen müssen. Und ja, ganz ehrlich, das darf einfach nicht passieren.
Ihr hattet wieder nach einem Monat endlich mal wieder ein Heimspiel. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Ja, es ist halt immer hier schön zu spielen mit den Fans und man hat es auch beim 3:2 halt immens gespürt. Aber ja, schade.
Ja, sehr, sehr gut. Das war natürlich sehr, sehr besonders, schon lange nicht mehr das Erlebnis gehabt. Deswegen, ich bin froh. Wie gesagt, zu Hause müssen wir einfach die Dinge noch klarer spielen und da merkt man einfach auch, dass das Stadion hinter uns steht, die Fans hinter uns sind und ja, dann wollen wir natürlich im nächsten Heimspiel und die 3 Punkte hier behalten.
Wie schnell glaubt ihr, kriegt ihr jetzt dieses Spiel, dieses 3:3 aus den Köpfen für das nächste Spiel?
Ja, wir haben keine Zeit. Heute Nacht und dann morgen geht's weiter.
Ja, wir werden es mit Sicherheit morgen analysieren, was wir falsch gemacht haben. Vor allem bei den Gegentoren, die waren, glaube ich, heute zu einfach. Die waren zu verhindern und ja, und dann werden wir einfach es abhaken und weitermachen.
Bevor wir jetzt mit der Champions League weitermachen, haben wir euch ja eingangs gesagt, dass wir auf jeden Fall auch auf dieses Spiel gucken. Nochmal eben der schnelle Blick auf die Bundesliga-Tabelle. Da hat sich Leverkusen an uns vorbeigeschoben. Der BVB ist jetzt 4., punktgleich mit dem 5. aus Stuttgart. Und jetzt kommen wir zur Champions League. Ihr hört diesen Podcast vermutlich am Dienstag und das heißt, hey, heute ist schon wieder Spieltag, Champions League, Heimspiel gegen Villarreal. Martin, ich weiß jetzt nicht so genau, was du gedacht hast, als du die Auslosung gesehen hast. Heimspiel gegen Villarreal klingt machbar. Das waren so meine Gedanken damals und ich kann mir vorstellen, bei euch da draußen ist es ähnlich. Aber Villarreal spielt eigentlich eine relativ anständige Saison, oder?
Ja, und wenn man mal auf die Tabelle schaut der spanischen Liga, Villarreal ist 3., 1 Punkt vor Atletico Madrid, die auch nicht so schlecht spielen, muss man dazu sagen. 2 Punkte hinter dem FC Barcelona, also das ist keine Laufkundschaft, die da heute nach Dortmund kommt, definitiv nicht.
Ja. Andererseits, was wir auch erwähnen müssen, kommt mir so ein bisschen vor wie damals unsere Champions League-Saison. Ich meine 2011, 2012. Ja, da waren wir in der Liga halt auf dem Weg zum Double, haben aber in der Champions League nichts gerissen. Und bei denen läuft es ein bisschen auch so. Nach 4 Spielen haben sie erst einen Punkt geholt. Das ist ein bisschen dünn, wenn man das vor allen Dingen abgleicht mit der doch sehr starken Performance zu Hause in der eigenen Liga. Also Niederlage bei Tottenham, unentschieden zu Hause gegen Juve, Heimniederlage gegen City und, was die Fans aus der Nähe von Valencia richtig ärgern dürfte, Niederlage bei Paphos FC.
Aus Zypern.
Ja, das ist halt dünn, ne?
Ja, absolut, das muss man echt sagen. Aber was erwartet uns für ein Spiel? Wir haben schon eine erste Stimme. Unser Kollege Stefan Gable hat sich mit Emre Can über dieses Spiel unterhalten.
Emre, du hast nach dem Stuttgart-Spiel bei Instagram selbst geschrieben, ein Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt. Inwiefern konntet ihr dieses Spiel jetzt schon aufarbeiten?
Ja, schon gut. Ich glaube, gestern haben wir uns ein paar Videos angeschaut, haben uns angeschaut, was nicht gut lief, und dann haben wir es analysiert. Ich hoffe, dass wir endlich mal daraus lernen. Sagen wir immer, weiß ich, aber wir versuchen es echt und hoffen, das dann morgen schon wieder zu zeigen.
Es ist der 5. Spieltag in der Champions League, aber erst das 2. Heimspiel, schon ein bisschen kurios. Jetzt steht aber ein Doppelpack an, Villarreal und dann Bodø/Glimt. Wie wichtig wird es sein, diese beiden Spiele auch mit Blick auf die Tabelle positiv zu gestalten?
Sehr wichtig. Ich glaube, wenn wir unter die ersten acht kommen wollen, dann müssen wir die Spiele gewinnen, definitiv. Und das vor allem zu Hause.
Villarreal, die sind 32. in der Tabelle in der Champions League. Die haben zuletzt gegen Paphos sogar verloren. Allerdings in La Liga sind die guter Dritter hinter Real und Barca. Was ist das für ein Gegner?
Ein sehr schwieriger Gegner. Die sind ein paar Punkte hinter Real und Barca, wie du es gesagt hast. Und haben in der Champions League nicht viele Punkte geholt, aber nichtsdestotrotz können die Jungs kicken. Haben auch heute die Mannschaft analysiert und vorbereitet. Ich bin gut im Fußball, muss man ehrlich sagen. Technisch sehr, sehr starke Mannschaft. Typisch spanische Mannschaft, klar.
Abschließend, dein letztes Champions League Heimspiel hier war im März gegen Lille. Ist da bei dir ein bisschen mehr Vorfreude da, auch auf Dienstagabend endlich mal wieder auch im Europapokal hier auf dem Platz zu stehen?
Ja, definitiv. Champions League ist schon nochmal was anderes als die Bundesliga. Und es ist ein Abendspiel und hier zu Hause ist immer sowieso geil und deswegen freue ich mich drauf.
Ja, das war unser Kapitän bei Stefan und die Pressekonferenz mit Niko Kovac und Emre war ja auch noch. Und hier kommen die wichtigsten Aussagen, damit ihr quasi perfekt vorbereitet und informiert heute Abend in das Spiel gehen könnt.
Lars Ricken hat gestern auf der Mitgliederversammlung einen Appell an die Mannschaft rausgegeben und hat gesagt, dass er sich den Pokalsieg wünschen würde und sein Traum ist es, dass Aki Watzke den Pokal in den Händen halten kann. Wie habt ihr beide das Ganze wahrgenommen und spürt ihr jetzt Titeldruck?
Erst einmal, wenn wir über die gestrige Mitgliederversammlung sprechen, möchte ich die Gelegenheit auch nutzen und hier dem Aki gratulieren zur Wahl des Präsidenten. Ich denke, der richtige Mann am richtigen Ort. Einer, der für den deutschen Fußball viel geleistet hat, aber auch gerade für den BVB. Und ich bin davon überzeugt, dass er diesen Club, diesen großen Club weiterhin so führen wird, wie er es auch zuvor in anderer Funktion getan hat. So, das Erste. Das Zweite, wir sind beim BVB. Wir wollen natürlich schon um Titel spielen. Sicherlich ist die Meisterschaft sehr viel schwieriger als der Pokal. Der Pokal ist auch nicht einfach, aber das sind unsere Ambitionen. Morgen haben wir aber Champions League. Ja, wir sehen da überhaupt keinen Druck drin. Also wir freuen uns darauf. Deswegen sind wir Fußballer geworden und deswegen wollen wir da auch hin. Was der Lars sagt, ist schon ganz okay.
Auch wenn man beim BVB spielt, dann ist es selbstverständlich, ne, dass man was gewinnen möchte und wir wollen jedes Jahr am liebsten alles gewinnen. Das ist nicht immer möglich, aber wir wünschen uns viel, klar. Und wie der Lars gestern gesagt hat, DFB-Pokal ist, glaube ich, der einfachste Weg, auch einen Pokal in den Händen zu halten.
Ich würde gerne eine Frage zum Personal stellen. Maxi Bayer muss das Training heute abbrechen mit leichten muskulären Problemen. Nico, vielleicht kannst du uns da eine Übersicht geben, ob das für einen Einsatz reicht. Und wenn wir bei Maxi bleiben, die Personalie hat er jetzt schon zweimal in der Saison für Wellen geschlagen nach Interviews. Du hast zweimal sehr deutliche Worte gefunden, so ein bisschen auch runtergespielt, was er gesagt hat. Warum hast du diesen Weg bewusst gewählt, auch öffentlich bei einem jungen Spieler? Es wird ja auch an der einen oder anderen Stelle kritisiert. Was wolltest du vielleicht damit bezwecken? Und die Frage an Emre, wenn so ein junger Spieler ausspricht, Meister werden zu wollen, Titel gewinnen zu wollen beim BVB, kann man ja eigentlich auch sagen, gut, dass er es macht, oder?
So, zur ersten Frage. Maxi hat heute schon mitgemacht, aber ist dann nochmal weggefahren, weil er schon nach dem Spiel muskuläre Probleme hatte. Also er hatte dort eine Verhärtung. Und es sieht so im Moment aus, dass er morgen nicht zur Verfügung steht. Denn er hatte dort knapp, ich glaube, 85, 90 Minuten gespielt. Hat durchgehalten, ist nichts kaputt, aber ist einfach eine Verhärtung. Das gehört dazu. Zur zweiten Frage. Vielleicht könnt ihr mal dann die Bilder rausholen. Wenn ich so rede, dann lache ich. Ja? Dann mache ich einen Spaß. Aber anscheinend ist der Spaß, kommt der nicht so an. Also von daher, Patrick, ich denke, du weißt ganz genau, wie das von mir gemeint war. Und jetzt muss man das nicht irgendwo hochstilisieren. Das nächste Mal werde ich dann eben nicht antworten. Ja, wenn wir das so machen wollen, können wir das gerne machen. Aber wenn ich lache, dann denke ich mir, es ist klar. Und die Stuttgarter saßen auch da und die haben es ganz genauso verstanden, wie ich es auch gesagt habe. Ja.
Ja, ich finde es manchmal gut. Der hat eine Meinung, er will was gewinnen, die Mentalität stimmt, aber ich finde es auch gut, dass der Trainer ihn ab und zu mal bremst und so muss es sein. Aber wir alle wollen schon in die gleiche Richtung gehen und das ist ganz nach oben. Deswegen spielen wir hier für den Verein oder trainieren hier diese Mannschaft.
Aber entscheidend ist, wie ich es mache oder wie ich sage. Also bitte nicht alles verdrehen. Kann immer mal passieren, ne?
Was erwartet euch da morgen für eine Mannschaft und wie stellst du auch die Mannschaft darauf ein?
Das ist eine Mannschaft, die in der Liga richtig gut performt. Also dort vor Atletico zu sein, ganz knapp hinter den beiden großen Clubs zu sein, bedeutet, dass diese Mannschaft richtig gut performt in der Liga. In der Champions League im Moment nicht das geholt hat, was sie auch hätten vielleicht holen können. Sie hätten sicherlich mehr als einen Punkt verdient. Aber das macht die Sache morgen nicht leichter. Ja, es ist morgen vielleicht ein sehr entscheidendes Spiel auch für Villarreal. Das heißt, sie werden alles geben, damit sie dort die nötigen Punkte holen, die sie brauchen, um dann auch in die nächste Phase zu kommen. Aber für uns heißt es nach drei Auswärtsspielen morgen zu Hause dieses Spiel zu gewinnen. Das ist unser klarer Auftrag, unser klares Ziel. Das wollen wir auch schaffen und dafür brauchen wir eine starke Leistung, eine gute Leistung, weil technisch sehr gut ausgebildet, die Spanier. Und vor allen Dingen haben sie sehr viele schnelle Spieler, die ein sehr gutes Umschaltspiel haben. Das heißt, wir müssen dort auf jeden Fall auch Obacht geben und ganz klar konzentriert und fokussiert an diese Aufgabe rangehen.
Oliver Müller für die Welt.
Wenn man jetzt das Stuttgart-Spiel nimmt, vielleicht auch das Hamburg-Spiel mit dem späten Gegentor, dann kann man so den Eindruck gewinnen, dass sich eure Problemzone so ein bisschen verschoben hat. Also spielerisch geht es wieder aufwärts, aber in Sachen Konzentration, Abstimmung, was Defensivverhalten angeht, da gab es dann so ein paar Probleme, die ja schon überraschen, wenn man gesehen hat, wie stabil ihr meistens in dieser Saison gewesen seid. Frage an beide, seht ihr das auch so und was sollte man dagegen tun?
Ja, wenn wir zu 100% wissen würden, dann würden wir es sofort abstellen. Es ist immer schwer zu sagen, okay, ihr müsst es abstellen, ihr müsst kein Gegentor mehr kassieren, aber es ist nicht immer so einfach. Aber ich finde einfach, in den letzten Minuten müssen wir einfach alle noch da sein. Klar, jeder ist dann müde, aber die letzte Linie muss immer noch hochschieben. Jeder muss nur noch die extra Meter machen, auch wenn es vielleicht wehtut. Und wir müssen einfach zu 100% fokussiert sein. Ich glaube, das ist keine Wollenfrage, weil wir alle wollen die Spiele gewinnen und ich hoffe, dass wir es in Zukunft wieder besser machen werden.
Ja, es ist schon so, dass wir das eine oder andere Gegentor kurz vor Schluss geschluckt haben, aber es ist auch zur kompletten Wahrheit gehört, aber auch, dass wir, ich glaube, in 5-6 Spielen nach der 85. Minute auch ein Tor geschossen haben. Das ist auch der Punkt. Also es ist auch möglich, dass wir Spiele dann wie gegen Köln, wir haben auch gegen Kopenhagen zum Schluss ein Tor gemacht. Wir haben schon, ich glaube, es sind ungefähr 5 Spiele. Das heißt, wir haben die Energie, wir haben die Power, wir haben auch den Willen, noch zum Schluss dann Tore zu erzielen. Aber was von ganz entscheidender Bedeutung ist, wenn man knappe Ergebnisse hat, dann muss man im Gesamten, ja, und da rede ich immer, it takes 11, ja, sagen, weil wir auf Englisch viel machen, wir brauchen alle 11, wir müssen alle 11 dann zum Schluss das Ding nach Hause fahren. Wir müssen es so verteidigen, als ob es kein Morgen mehr gibt. Und da denke ich, haben wir auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
Weiter geht's mit Manni Sedelbauer für Sport1.
Danke Sven, hi zusammen. Eine Frage an Emre. Emre, Sie waren jetzt sehr, sehr lange verletzt. Würden Sie von sich sagen, Sie sind jetzt schon wieder bei 100% und es ist ja schon ein bisschen auffällig im Vergleich zum letzten Jahr, dass ihr deutlich weniger Langzeitverletzte habt. Habt ihr da schon irgendwelche Gründe ausgemacht? Seid ihr irgendwie medizinisch besser betreut? Seid ihr fitter?
Nee, leider bin ich noch nicht bei 100%. Ich glaube, es dauert auch immer, wenn man so lange verletzt ist und so lange raus ist, dann dauert es auch ein paar Wochen, bis man zu 100% wieder da ist. Und zu der anderen Geschichte, ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, wie wir jetzt trainieren. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir haben einiges geändert, seitdem der Trainer da ist, vor allem in dem Fitnessbereich. Und deswegen glaube ich, dass wir viel weniger Verletzte haben dieses Jahr.
Der Trainer hat dich häufig für deine Leistung in der Innenverteidigung gelobt. Siehst du dich eigentlich inzwischen selber noch als Sechser, der hinten spielt, oder bist du inzwischen von ganzem Herzen Innenverteidiger? Und was würdest du eigentlich am liebsten spielen, Sechser oder Innenverteidiger?
Ja, ich mache das definitiv vom ganzen Herzen, wenn ich da spiele. Und ich mag die Position, weil ich oft das Spiel auch vor mir habe. Und jetzt, wenn wir auch Dreierkette spielen, kann ich auch oft nach vorne rücken ohne den Ball, oder muss ich sogar, um aggressiv nach vorne zu verteidigen. Und deswegen glaube ich schon, dass die Position mir gut liegt und ich fühle mich zurzeit sehr, sehr wohl da. Aber klar, wenn der Trainer meint, er muss mich auf die Sechs stellen, dann würde ich das auch mit dem Herzen machen und Vollgas geben.
Kevin Pinnow für die Ruhrnachrichten.
Ich hätte auch eine Frage an Emre, schließe so ein bisschen an die von Manni an. Du hast gesagt im vereinseigenen Interview, dass du noch nicht bereit bist für alle 3 Tage, den Rhythmus noch nicht aufgenommen hast. Jetzt musst du es aber quasi gerade spielen, weil Rami natürlich noch gefehlt hat, Niki fehlt. Wo gibt der Körper dir so die Signale, dass es noch nicht bei 100% ist, und wie ist da auch der Austausch mit Nico? Wie viel kannst du gehen und wie viel dann noch vielleicht nicht?
Ja, wo nicht wäre besser, die Frage, glaube ich. Aber nee, Spaß beiseite. Klar, du hast einige Wehwehchen, wenn du nach so 4 Monaten wieder Fußball spielst, merkst du es schon an vielen Stellen, und das habe ich definitiv nach Hamburg. Da ging es mir 1-2 Tage nach dem Spiel, war es schwierig, aber jetzt ja, ging es mir auch schon gegen Stuttgart besser körperlich, und klar, ich bin müde nach dem Spiel definitiv, aber wenn der Trainer sich entscheidet, morgen mich aufzustellen, dann bin ich wieder 100% da. Ich glaube, was ich jetzt brauche, was noch für mich wichtiger ist, einfach dieses Spielrhythmus, dass ich viele Spiele kriege und dass ich einfach im Flow komme.
Soweit die Pressekonferenz. Und Christoph, ich glaube, du hast heute Abend noch eine Premiere, oder?
Ich habe heute Abend noch eine Premiere und eine etwas komische Vorbereitung hatte ich. Und zwar habe ich mich am Wochenende durch diverse scharfe Soßen durchprobiert. Oha. Sehr, sehr scharfe Soßen.
Wasabi?
Also eine hat angeblich 500.000 Scoville. Mhm. Also das ist schon fast Körperverletzung. Warum habe ich das gemacht? Heute Abend um 20.30 Uhr gibt es zum ersten Mal unsere Champions League Watch Party mit mir mit im Studio dabei. Zusammen mit 2 Überraschungsgästen, beide große BVB-Fans, das darf ich schon mal verraten. Und wir werden natürlich das Spiel gucken, euch über die Zwischenstände auf allen anderen Plätzen auch auf dem Laufenden halten. Und wir machen halt auch wieder so eine Challenge, das war ja zuletzt oft Bingo. Ich habe mir angelehnt an ein sehr bekanntes YouTube-Format was anderes ausgedacht. Ich habe selber eine relativ niedrige Schärfetoleranz. Also ich bin sehr gespannt, wie das
nachher. Ich kann dir einen Tipp geben. Leg dir Toast mit Mascarpone bereit.
Toast mit Mascarpone?
Toast mit Mascarpone hilft besonders gut gegen den Schärfereiz.
Okay.
Das wurde mal herausgefunden in einer Studie unter Studenten. Und eine Wissenschaftlerin hat herausgefunden, dass genau diese Kombination gut hilft.
Toast mit Mascarpone. Ja.
Das Milch in der, die Milch in der Mascarpone ist halt gut gegen den Schärfereiz, und das Toast reibt das Capsaicin von der Zunge.
Was du alles weißt. Ja. Aber interessant, die Uni-Studie hätte ich gern mal gesehen. Das Experiment, was da ist auch, was studiert man denn dann? Ökotrophologie?
Ich weiß es nicht mehr genau, was es war, aber ja. Auf jeden Fall spannend.
Ja, auf jeden Fall hat mich die Frau im Asiamarkt auch mit erstauntem Gesicht angeguckt, als sie gesagt hat, was sind die drei schärfsten Soßen, die sie hier haben? Und sie so, Junge, weiß ich nicht, ob du die mit nach Hause nehmen willst.
Hat sich angeguckt und dann willst du das wirklich machen?
Ich hatte eine aus Thailand in der Hand, da stand schon drauf Blackout. Und ich dachte so, die muss ja scharf sein. Dann sagt sie, nee, Thailand bringt nicht so viel. Ich gebe dir mal was aus Südkorea und aus China. Und jetzt habe ich... Ganz schrecklich.
Also einschalten lohnt sich diesmal umso mehr.
Genau, also wenn das Spiel nicht viel hergibt, das Spiel rund ums Spiel wird auf jeden Fall
Christoph was schwitzen hergibt. Sehen.
Ja, kleiner Exkurs. Also auf jeden Fall 20.30 Uhr auf Twitch und auf dem BVB-YouTube-Kanal geht's los. Wir haben alle möglichen Dinge, also wirklich auch noch die letzten Eindrücke vorm Anpfiff aus dem Stadion. Und nicht zu vergessen, vorher um 16 Uhr passiert noch was?
Youth League natürlich. BVB U19 spielt auch gegen Villarreal live auf BVB TV. Absolute Empfehlung. Und schaut euch natürlich gerne auch nochmal die beiden ersten Folgen unserer Youth League Doku an auf YouTube. Das lohnt sich.
Ja, vor allem nochmal vielen, vielen Dank. Also Martin darf das jetzt nicht sagen, weil er tatsächlich die redaktionelle Hoheit da hat und er will sich jetzt nicht selber auf die Schultern hauen. Aber wenn ihr mal guckt, mehr als, ich glaube, was, 150, 140.000 haben die erste Folge schon geguckt und die zweite ist
230
auch
mittlerweile.
230.000. Ja. Okay, was ist denn da passiert? Ihr feiert das, wir sind super froh, dass ihr das feiert und ich finde auch, alleine durch die Tatsache, dass der Trainer die Kabinentür öffnet, Felix Hirschnagel, ist das einfach nochmal eine ganz, ganz neue Ebene. Wir machen ja diese Youth League-Dokus jetzt schon länger, aber ich finde die Einblicke, vor allen Dingen finde ich schön, bei Siegen und auch bei Niederlagen sind extrem authentisch.
Klar, das gehört halt dazu, ne? Ich meine, wenn wir die Jungs jetzt nur bei hohen Siegen begleiten würden, dann wäre es ja weniger authentisch und das gehört leider eben auch zum Sport dazu, wie wir jetzt gemerkt haben.
Absolut. In der Nachwuchsliga hatte die U19 am Wochenende spielfrei, geht also hoffentlich ausgeruht in das Spiel heute.
Und damit sind wir schon bei der U23. Die Schlagzeilen, One Football schreibt, Torfestival in Köln, U23 siegt mit 5:3.
Reviersport, BVB gewinnt U-Vergleich in Köln und verliert Stürmer.
Und der Kicker meint Torfestival am Geißbockheim.
Ja, der Reviersport schreibt da natürlich von Benedikt Wüstenhagen. Der musste Anfang der zweiten Halbzeit leider verletzt ausgewechselt werden. Gute Besserung hier von uns aus.
Und die U23 kommt tatsächlich echt immer mehr in Fahrt. Das Team von Daniel Rios hat jetzt aus den vergangenen 5 Spielen 4 Siege eingefahren. Und was auffällt, die Jungs, die schießen echt viele Tore. Haben jetzt 39 Treffer auf dem Konto. Das ist Ligaspitze. Haben damit auch noch mehr Tore geschossen als Tabellenführer Schalke.
Ja, und insgesamt muss man halt sagen, ne? Also du hast recht, sie schießen viele Tore, aber es war jetzt auch, wenn man auf dieses Spiel guckt, auch ein insgesamt sehr, sehr gutes Regionalligaspiel vom Niveau. Also jetzt nicht leicht für die Kollegen, die da ein Highlight-Video, ich sage jetzt mal, in unter 5 Minuten schneiden wollen, weil du halt nicht nur 8 Tore hast, sondern auch ganz viele andere Szenen, die da eigentlich mit reingehören. Tolle Chancen, tolle Passstaffetten, also... Ja, ich denke zum Beispiel, Philipp Omane wird das Spiel wahrscheinlich so schnell nicht vergessen, weil ein Doppelpack als Innenverteidiger passiert ja jetzt auch nicht so oft. Die weiteren BVB-Tore sollte man auch noch erwähnen, machen eben Benedikt Wüstenhagen, bevor er raus musste, Babis Drakas und Arne Wessels.
Ja, nochmal zu Philipp Omane. Man könnte ja denken, er hat ja ein eher unglückliches Bundesliga-Debüt gehabt, muss man sagen, bei St. Pauli. Rote Karte kurz vor Ende und dann könnte man natürlich auch in so ein Loch fallen, wenn man nicht so mental gefestigt ist. Aber bei ihm im Gegenteil, der ist bei der U23 gesetzt, hat schon dreimal getroffen, gegen Köln hast du gesagt, schon sogar Doppelpack. Also freut mich richtig doll für den Jungen, der auch wirklich sehr sympathisch ist, sehr geerdet. Und vielleicht bekommt er ja bei den Profis nochmal eine Chance, also das würde ich ihm echt total gönnen.
Wir wollen euch nochmal eben kurz mitnehmen in den Spielfilm. Also der BVB führt schnell mit 2:0, dann kann Köln aber nach ein bisschen mehr als einer halben Stunde auf 2:2 stellen. Vor der Pause gelingt Babis Drakas dann noch das 2:3 und Arne Wessels nach einer Stunde das 2:4. Ja, Martin, dann werden alle gedacht haben, alles klar, das Ding ist durch.
Ja, war es aber nicht, weil Köln dann nochmal auf 3:4 rankommt und in der vorletzten Minute macht dann Philipp Omane aber den Deckel drauf.
Vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, könnte der Schlüssel zum Sieg gewesen sein, dass die Verteidiger, und da schließe ich jetzt tatsächlich auch mal Almoguera Kabar explizit mit ein, ja, mutig nach vorne, also wann immer es möglich war, sich mutig vorne mit eingeschaltet haben. Ich meine, das war so ein bisschen der Schlüssel.
Ja, absolut, aber ich meine, Almu macht auch gerade extrem viel Spaß in der U23, also ist absolute Stammkraft auf der linken Abwehrseite und hat auch schon 3 Tore und einen Assist auf dem Konto, also Die U23 wird ja manchmal, weiß es selbstkritisch, beäugt, kann für viele Spieler aber auch eine echte Chance sein, finde ich, wie man jetzt gerade wieder sieht. Und in der Tabelle klettert der BVB nach 16 Spielen auf Platz 6, 5 Punkte eben hinter Tabellenführer Schalke.
Ja, und am Sonntag ist das letzte Heimspiel für die U23 in diesem Kalenderjahr. Natürlich im Stadion Rote Erde und um 13 Uhr ist Anpfiff. Gegner ist dann Wiedenbrück, die ja relativ weit unten in der Tabelle drin stecken. Ja, gehen wir weiter zur U17, oder?
Ja, da hatte ich auch tatsächlich quasi Spieltagsdienst. Mein zweites 3:3 an diesem Tag, also unfassbar.
Tore hast genug gesehen.
Derby gegen Schalke. Ja, das Spiel in der Hinrunde hatte der BVB ja spektakulär in der Nachspielzeit in einen 2:1 Derby-Sieg gedreht. Dann nochmal Grüße an Till Burkhardt, mit dem du das letzte Mal gesprochen hast, glaube ich. Ne? Ja, also ein krasser Spielverlauf. Ganz kurz, eine frühe Führung durch den BVB-Kapitän Lenny Strössner. Dann schlägt Schalke zurück, stellt auf 1:2 aus unserer Sicht. Und sie waren in der zweiten Halbzeit, muss man ja auch sagen, dann auch am Drücker. Also es sah eher nach einem 1:3 aus unserer Sicht aus. Und dann kommen eben Christos Kostolou und Niklas Goldberg mit zwei absoluten Traumtoren. Beides Fernschüsse, einmal Freistoß, einmal aus dem Spiel heraus. Und beide Schüsse gehen vom linken Pfosten ins Tor. Also richtig geil. Guckt euch die Dinger nochmal auf YouTube an, bei unserem schwarz-gelben Wochenende. Das sind richtig fantastische Tore. Ja, und da steht es halt 3:2. Und dann in der vierten Minute der Nachspielzeit knallt Schalke noch ein Ding unter die Latte, 3:3. Ja, auch hier ein verdientes Unentschieden, weil sich beide Mannschaften nicht viel gegeben haben, leistungstechnisch, aber auch eben ein sehr bitteres.
Und weil du gerade sagst, unser schwarz-gelbes Wochenende, ich habe die Tore aber auch schon auf dem Nachwuchskanal bei Instagram gesehen und ich meine, das wirst du dann gewesen sein,
der Liga. Die waren in der Story, genau, auf Pitch-Level quasi. Aber wenn ihr das nochmal aus der Vogelperspektive sehen wollt, dann empfehle ich euch natürlich das schwarz-gelbe Wochenende.
Und nach dem Spiel hast du, wenn ich das richtig gesehen habe, auch bei Instagram mit dem Trainer, mit Marco Lehmann gesprochen. Ich glaube, da können wir auch mal reinhören, ne?
Gerne.
Wie wir es gedreht haben, war toll. Zwei tolle Tore. Freistoßtor von Christos war Wahnsinn. Das 3:2 mit dem schwachen Fuß von Niklas war natürlich herausragend. Aber trotzdem, das habe ich den Jungs auch gesagt, sind wir nicht so richtig zufrieden mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Das können wir besser. Gegen den Ball war das alles okay, aber mit Ball müssen wir da einfach besser sein und vor allen Dingen in der letzten Viertelstunde oder letzten 10 Minuten nach dem 3:2, dann fangen wir auf einmal an, lange Bälle zu spielen und wenn es dann wild wird, wenn es ein Gerammel wird, dann, das habe ich den Jungs gerade gesagt, dann sind die anderen Mannschaften alle besser, sondern wir müssen halt weiter hinten raus Fußball spielen und das haben wir leider vermissen lassen und deswegen ist es vielleicht für die Entwicklung auch ganz gut, dass es mal wehtut und dass man dann merkt, dass es dann auch nicht belohnt wird.
Ja, also Marco Lehmann hat an diesem Tag auch Geburtstag. Nochmal Glückwunsch an dieser Stelle.
Oh ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ihr habt es gehört, trotz toller Tore war er nicht ganz zufrieden mit der Art und Weise, wie sein Team Fußball gespielt hat. Das wurde ihm ein bisschen dann zu wild. Aber ich fand gut, wie er es formuliert hat, dass es dann auch für die Entwicklung nicht ganz so schlecht ist, wenn man dann eben nicht mit so einem Sieg belohnt wird. Und dann tut es eben auch mal weh. Und das gehört zum Sport dazu, zum Fußball.
In der Tabelle hat sich jetzt wieder der VfL Bochum am BVB vorbeigeschoben und genau gegen diesen Gegner spielt unsere U17 ja auch am letzten Spieltag der Vorrunde, also Erster gegen Zweiter. Ich war beim Spiel in Dortmund mit dabei und muss sagen, boah, Bochum hat echt eine krasse Truppe.
Ja, 1:4 aus unserer Sicht endete das damals.
Ja, so Hünen.
Ne? Bochum, also, die sind richtig gut, aber ich sag mal, unsere U17 will sich ganz bestimmt den Gruppensieg sichern und also warten wir es mal ab.
Samstag 13 Uhr geht es in Bochum um die Tabellenführung. Wir sollten allerdings natürlich auch erwähnen, qualifiziert für die A-Liga sind beide Teams ohnehin bereits. Ne?
Und damit kommen wir schon zum Frauenfußball, Christoph. Noch ein Derby.
Ja, und leider keine guten Nachrichten von den BVB-Frauen, die uns ja so oft mit tollen Nachrichten und tollen Ergebnissen bescheren. Aber im Achtelfinale des Westfalen-Pokals setzen sich dann doch die Blauen durch mit 2:1. Das einzige Tor für die Gäste erzielt Rita Schumacher. Ja, super bitter, denn in der Nachspielzeit, das scheint so ein bisschen Thema dieser Folge zu sein,
ja.
Fällt das vermeintliche 2:2 durch Jenske Steenwijk, aber das wurde dann aberkannt, vermeintliches Abseitstor. Also die Einstellung, das müssen wir sagen, die war wirklich top. Ne? Also wie sich das für ein Derby gehört, es haben sich wirklich alle gegen diese Niederlage gestemmt. Aber man muss am Ende sagen, wenn du in Gelsenkirchen aus dem Pokal ausscheidest, das ist halt unschön.
Ja, ja, ich meine klar, der frühe Kurs liegt natürlich auf der Liga, vollkommen klar. Aber wie du schon sagst, den Pokal will man ja trotzdem gewinnen. Und dann will man erst recht nicht gegen Schalke ausscheiden, schade, aber geht weiter und jetzt natürlich voller Fokus auf die Regionalliga.
Ja.
Am Sonntag geht es nach Leverkusen zu deren U23. Anpfiff ist um 14 Uhr. Das Spiel könnt ihr live und kostenlos auf Pluto TV schauen.
Und wir sind schon beim Tischtennis. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund.
Hört sich dann nach Weserstadion und Fußball-Bundesliga an, ist aber in diesem Fall Tischtennis-Bundesliga und Werder in der Favoritenrolle, denn die räumen ganz schön ab an der Platte und sind Tabellenzweiter.
Ja, der BVB ist nach Bremen auch tatsächlich ohne sein Spitzenduo Anders Lindh und Christian Carlsen gefahren. Ja, und damit, das muss man ganz klar sagen, war die Aufgabe in Bremen auch schon extremst knifflig.
Ja, und positiv für den BVB, dass sowohl Alberto Mino als auch Cedric Nuintink ihre Bremer Gegner in den Entscheidungssatz zwingen. Ja. Also es war schon enges Höschen.
Ja, das muss man jetzt mal wirklich sagen. Die haben halt richtig gewackelt und du spielst halt ja gegen eine Bremer Mannschaft, die turmhoch favorisiert ist. Und wenn du dann in den fünften Satz jeweils gehst, ist das schon Ausrufezeichen. Und am Ende, klar, wenn du jetzt nur das Ergebnis siehst, dann steht da Bremen 3, Dortmund 0 und du denkst erstmal, ja okay, so wie sie es alle im Vorfeld gedacht haben. Aber das wollen wir hier mal ganz klar feststellen, so eindeutig war das gar nicht.
Ja, und der BVB ist in der Bundesliga jetzt Zehnter und hat das nächste Spiel tatsächlich erst am 17. Dezember um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen Bad Homburg. Also ein direkter Tabellennachbar tritt dann an. Da dürften wir dann also wieder einen BVB eigentlich in Bestbesetzung sehen.
Ja, es wäre wichtig, ne? Also die sind einen Platz vor uns und das Ziel ist ja schon, dass wir nochmal eher nach oben rutschen, ein bisschen in der Tabelle. Und dann musst du natürlich gerade gegen so einen direkten Konkurrenten, wenn es irgendwie geht, wenn Anders Lindh, der ist ja noch verletzt, wenn der wieder fit ist, sein sollte bis dahin, und da gehen wir mal von aus, ja, und Christian Carlsson verfügbar ist, dann treten wir da mit einer richtig, richtig starken Truppe an. So, wir sind tatsächlich mit unserem Programm mehr oder weniger durch. Bleibt noch am Ende, wie immer, der Hinweis auf die E-Mail-Adresse podcast@bvb.de. Schickt sehr gerne eure Fragen, Kritik, Wünsche, wenn ihr bei der Watchparty gedacht habt, mein Gott, das hat mir gut gefallen, das hat mir nicht so gut gefallen, das dürft ihr auch gerne an podcast@bvb.de schicken. Oder wenn ihr sagt, ich wünsche mir hier mal eine Sonderfolge zu diesem und jenem Thema, was wäre denn mal damit? Immer gerne alles an podcast@bvb.de.
Ja, und nicht vergessen, 16 Uhr Youth League auf BVB TV live und dann ab 20.30 Uhr Christoph Bürkamp bei der Watchparty bei Twitch und auf YouTube mit sehr scharfen Sachen.
Mit einer sehr scharfen Challenge. Mal gucken, ob ich am nächsten Tag noch sprechen kann. So, danke fürs Zuhören. Gruß aus Dortmund und tschüss. Drück dem BVB die Daumen. Ciao, ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.